Nach einer Weile fand sich Harry unversehens erschöpft und ausgelaugt auf einer Bank neben Luna wieder. »Wenn ich du wäre, würde ich ein bisschen Ruhe und Frieden haben wollen«, sagte sie. »Nur zu gerne.« »Ich lenk sie alle ab«, sagte sie. »Nimm deinen Tarnumhang.« Und ehe er ein Wort sagen konnte, hatte sie aus dem Fenster gedeutet und gerufen, »Oh, schaut mal, ein schlippriger Summlinger!« Alle, die es hörten, drehten sich um, und Harry ließ den Tarnumhang über sich gleiten und stand auf. Nun konnte er ungestört durch die Halle gehen. Zwei Tische weiter entdeckte er Ginny. Sie saß da mit dem Kopf an der Schulter ihrer Mutter. Sie würden später noch Zeit haben zu reden, Stunden und Tage und vielleicht Jahre Zeit. Er sah Neville, der das Schwert von Gryffindor neben seinem Teller liegen hatte, während er aß, inmitten einer Traube von glühenden Bewunderern. Er schritt den Gang zwischen den Tischen entlang und sein Blick fiel auf die drei Malfoys, die sich eng aneinander drängten, als wären sie nicht sicher, ob sie hier erwünscht waren. Aber niemand achtete auf sie. Wo immer er hinschaute, sah er wieder vereinte Familien, und endlich erblickte er die beiden, deren Gesellschaft er am meisten ersehnte. »Ich bin's«, murmelte er und kauerte sich zwischen sie. »Kommt ihr mit?« Sie standen sofort auf, und gemeinsam verließen er, Ron und Hermine die große Halle. An der Marmortreppe fehlten große Stücke, Teile des Geländers waren weg, und als sie hinaufstiegen, stießen sie alle paar Schritte auf Trümmer und Blutflecken. Irgendwo in der Ferne konnten sie Piefs durch die Korridore sausen und ein selbst verfasstes Siegeslied singen hören.
Haben sie vermöbelt, Klein Potter, der war's, und Voldy, der modert, und wir haben jetzt Spaß.
Da wird einem erst richtig klar, was für eine große Tragödie das war, oder? Sagte Ron und drückte eine Tür auf, um Harry und Hermine durchzulassen. Das Glück würde kommen, dachte Harry, aber im Augenblick war es von Erschöpfung überdeckt, und der Schmerz über den Verlust von Fred und Lupin und Tonks versetzte ihm alle paar Schritte einen Stich wie eine körperliche Wunde. Vor allem anderen verspürte er ungeheure Erleichterung und ein großes Bedürfnis nach Schlaf. Doch zunächst schuldete er Ron und Hermine eine Erklärung. Sie hatten so lange zu ihm gehalten und hatten die Wahrheit verdient. In allen Einzelheiten berichtete er, was er im Denkarium gesehen hatte und was im verbotenen Wald geschehen war. Und sie hatten noch nicht einmal ansatzweise ihr ganzes Entsetzen und ihr Erstaunen zum Ausdruck gebracht, als sie endlich an dem Ort ankamen, zu dem sie gegangen waren, auch wenn keiner von ihnen ihr Ziel erwähnt hatte. Seit er den Wasserspeier, der den Eingang zum Büro des Schulleiters bewachte, das letzte Mal gesehen hatte, war er beiseite gestoßen worden. Er stand schief da und wirkte ein wenig angeschlagen, und Harry fragte sich, ob er noch Passwörter erkennen konnte. »Können wir nach oben gehen?« fragte er den Wasserspeier.
»Nur zu«,
stöhnte die Statue. Sie kletterten über ihn hinweg auf die steinerne Wendeltreppe, die sich langsam aufwärts bewegte wie eine Rolltreppe. Oben angekommen, drückte Harry die Tür auf. Ihm blieb nur ein kurzer Blick auf das steinerne Denkarium, das auf dem Schreibtisch stand, wo er es zurückgelassen hatte, dann ließ ihn ein ohrenbetäubender Lärm laut aufschreien, und er dachte an Flüche und zurückkehrende Todesser und die Wiedergeburt Voldemorts, aber es war Applaus. Ringsumher an der Wand bereiteten ihm die Schulleiter und Schulleiterinnen von Hogwarts eine stehende Ovation.